hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Wir sind ja mitten in unserer Segne-Reihe. Segne. Und heute ist dran N und das E, also die letzten beiden Buchstaben von unserer Segne-Reihe. Letztes Mal, wisst ihr noch, da ging es ums G, ja, um gutes Essen. Und ich habe schon mitgekriegt, dass viele einander eingeladen haben, zum Essen eingeladen haben diese Woche und auch gleich auch schon am Sonntag. Das war richtig cool. Macht weiter so, das ist echt stark. Wir wollen eine gastfreundliche Gemeinde sein, nicht nur als Gemeinde, sondern jeder Einzelne von uns, dass wir großzügig einladen und zum Essen einladen, viel Trinkgeld zahlen, weil wir wollen ein Segen sein. Darum geht's. Gott hat eine Berufung für dein Leben, nämlich du sollst ein Segen sein. In Römer 15, Vers 29, die Stelle haben wir jetzt schon ganz oft gehört, da sagt Paulus über sich selbst: Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Paulus war von sich so felsenfest überzeugt, dass er ein Segen ist. Bist du es auch? Glaubst du, dass du ein Segen bist? Nicht sein kannst, sondern dass du ein Segen bist? Gott hat dich gesegnet, damit du ein Segen sein kannst. Wow, und das darfst du anwenden. Ich habe schon wieder wow gesagt. Ne? Also wenn ich so oft wow sage, dann bellt einfach zurück, sagt wow, wow, wow. Das ist okay. Ja? Wir hatten ganz am Anfang S, starte mit Gebet. Es ist einfach, ein Segen zu sein. Du kannst ganz einfach ein Segen sein, wenn du für Leute betest. Da brichst du dir nichts ab. Einfach für jemanden zu beten, ihn zu segnen, ihm was Gutes zu wünschen. Ja? Oder erst mal zuhören. Zuhören ist ein Riesensegen. Warum? Menschen heute brauchen es oft, Zeit geschenkt zu bekommen. Zeit zu investieren in Menschen heißt, ihnen einfach mal zuzuhören. Was brennt ihnen auf dem Herzen? Manchmal ist Zuhören richtig schwierig. Wem geht es so? Manchmal manchen Leuten zuzuhören, boah, das verlangt einen wirklich ab. Wenn man nicht nur so tut und so aha, aha, abnickt oder so, sondern wenn man wirklich mit Interesse zuhört, das ist gar nicht so einfach. Gutes Essen, das ist wieder was Tolles, was Einfaches. Das war auch so unser Höhepunkt in unserer Reihe. Gutes Essen, jemanden einladen, das ist easy. Lade Menschen ein, auch die Jesus noch nicht kennen. Lad sie ein, hab Gemeinschaft mit ihnen und irgendwann, vielleicht muss man sie ein paar Mal eingeladen haben, öffnen sie sich vielleicht auch für den Glauben und du kannst ein richtig gutes Gespräch führen. Aber geh nicht davon aus, sondern segne, indem du einlädst, indem du großzügig bist. Und heute geht's um das N. Wer weiß, was es ist? Ja, steht schon vorne. Nächstenliebe. Und um das E, erzähle deine Story. Wir fangen an mit dem N, Nächstenliebe. Sei ein Segen durch ganz praktische Nächstenliebe. Nächstenliebe. Wer ist denn dein Nächster? Was meinst du? Wer ist denn dein Nächster? Wen sollst du denn lieben? Wer ist denn dein Nächster? In den englischen Übersetzungen steht da oft your neighbor, dein Nachbar. Also das wäre dann im Prinzip gerade der, der neben dir sitzt oder die, die neben dir sitzt. Das wäre jetzt aus dem Englischen übertragen, dein Nächster. Man kann es aber eigentlich ausweiten und sagen, es ist dein Gegenüber. Eigentlich sind es alle. Es sind alle anderen. Nicht nur Bedürftige, denn alle brauchen Liebe. Nächstenliebe heißt, den anderen zu lieben. Unter uns Christen, wir haben manchmal so fromme Sprüche und dann gibt es immer wieder so, wir brauchen mehr Liebe. Kennt ihr so Menschen, die das immer wieder fordern? Wir brauchen mehr Liebe, wir brauchen mehr Liebe. Aber was heißt denn das ganz konkret? Ich glaube, da wird jeder mit übereinstimmen und sagen, klar, wir brauchen Liebe, wir brauchen auch noch mehr Liebe. Aber was heißt denn das ganz konkret? Liebe ist nämlich nicht nur ein Wort, sondern es sind Taten. Liebe ist Tat, ist tatkräftig, es tut etwas. Und Nächstenliebe ist, etwas für den Nächsten zu tun. Für ihn da zu sein. Und diese Liebe, die wird ganz konkret in Dingen, die man tut. Wenn also du ganz arg nach Liebe schreist und sagst, wir müssen mehr Liebe tun, dann fang an und praktizier es. Setz diese Dinge um, indem du anfängst zu segnen. Deinen Nächsten zu segnen. Jeder braucht Liebe. Wisst ihr das, dass jeder Mensch sich nach Liebe sehnt? Jeder Mensch. Ob er es zugibt oder nicht. It's all about love. Es geht um Liebe. Und selbst Tiere sehnen sich nach Zuneigung und Liebe. Wer ein Haustier hat, so ein Hund oder eine Katze, der weiß das. Ne? Die sehnen sich auch nach Zärtlichkeit, nach Liebe, nach Fürsorge. Ich war in der Mongolei unterwegs, sogar Kamele freuen sich, habe ich festgestellt. Wenn du sie streichelst, ne? Und so, dann machen die so. Ja? Die freuen sich. Auch die mögen Zärtlichkeit, sie wollen Liebe. Es geht um Liebe. Und Nächstenliebe nützt nämlich nicht dir in erster Linie, sondern es nützt deinem Gegenüber. Es nützt deinem Gegenüber. Worin wird denn Nächstenliebe deutlich? Ganz einfach, Nächstenliebe kostet nichts, du schenkst es. Liebe ist immer ein Geschenk. Es gibst du von dir weg an andere. Es kostet nichts, niemand muss dafür bezahlen. Für Liebe, dann wäre es irgendwie eigenartig, ja? Wenn man für Liebe zahlen muss. Liebe ist ein Geschenk und es ist praktisch. Es gibt so Haltungen, an denen man das erkennt. Dem anderen es gut gehen lassen wollen. Nicht seinen eigenen Vorteil suchen in den Situationen, sondern dem anderen ein Segen sein, in dem, dass es ihm oder ihr gut tut und gut geht. Es ist schön, Schnäppchen zu machen, zum Beispiel im Geschäft. Hey, Gott segnet manchmal mit den richtigen Momenten, da kannst du ein Schnäppchen machen. Was eigentlich teurer ist, billiger kaufen. Wow, was für ein Segen. Aber manchmal kommen wir auch so mit diesem Anspruch, die anderen müssen es mir jetzt billiger machen. Kennt ihr sowas? Ne, manchmal unter uns Christen, ne, wenn man geht irgendwo hin und will was billiger haben, weil das ist ja ein Christ und der muss es mir dann irgendwie billiger machen. Und es ist eigentlich nicht Nächstenliebe. Nächstenliebe wäre, hey lieber Mitchrist, darf ich dir noch was draufzahlen? Darf ich mehr bezahlen, als das es kostet? Das wäre eigentlich Nächstenliebe, wenn man es richtig zu Ende denkt. Ich kenne aus der alten Gemeinde in Kaiserslautern, wo ich vorher war, da gab es einen, der war richtig engagiert in der Gemeinde, ein ganz lieber. Der hat, war ein Riesensegen und seine Gabe war es, Autos zu reparieren. Und er hat das richtig top gemacht. Und alle aus der Gemeinde, die sind zu ihm hin und haben sich von ihm die Autos reparieren lassen. Und er hat es so günstig wie nur möglich gemacht. Und auch da wollten einige Christen es immer noch drücken. Und haben sich dann beschwert, ist doch noch zu teuer, ist doch noch zu teuer. Und es war so schwer, dass er irgendwann gesagt hat, Christen, denen mache ich nichts mehr. Könnt ihr euch das vorstellen? Und so soll es nicht sein. So soll es nicht sein. Lass uns ein Segen sein für jeden. Sogar für Leute, die uns übervorteilen wollen. Sogar für Leute, die es vielleicht gar nicht gut mit uns meinen. Aber wir meinen es gut mit ihm. Selbst wenn das Gegenüber es böse mit dir meint, mein es gut mit ihm. Denn Jesus meint es auch gut mit ihm. Und Gott möchte, dass du für den ein Segen bist. So lass uns ein Segen sein. Liebe ist ein Geschenk, es kostet nichts. Man kann auch dieses Thema Nächstenliebe übertiteln mit Geben, Dienen und Helfen. Es ist etwas Geben, es ist Dienen, der Dienst. Mir gefällt fast Dienst besser als Nächstenliebe, weil da steckt noch mehr drin. Nächstenliebe ist so groß, aber das Dienen heißt Hingabe. Ich gebe mich hin für den anderen. Ich bin bereit, dass es dem anderen gut geht. Ich diene ihm. Das heißt auch Helfen. Helfen heißt, was heißt helfen? Ganz, ganz konkret. Helfen heißt ermöglichen. Die Ziele und Pläne eines anderen ermöglichen. Ohne, dass bei dir was irgendwie rausspringt. Sondern ganz als Segen den anderen seine Ziele, seine Pläne oder in seinen Bedürfnissen begegnen. Ne, ermöglichen, dass die Bedürfnisse des anderen gestillt werden. Es heißt aber nicht nur ermöglichen, es heißt auch unterstützen. Es kann sein, dass die Ziele und Pläne eines anderen tatkräftig mitgetragen werden. Dass du dich mit hineingibst und sagst, okay, ich bin Teil davon, ich unterstütze es nicht nur, ich helfe da nicht nur, sondern ich unterstütze es tatkräftig, indem ich dabei bin. Tatkräftig die Bedürfnisse lindern. Und es kann auch Sorgen bedeuten. Sich nicht Sorgen machen, also das ist ein Unterschied, sich um jemanden kümmern und sich um jemanden sorgen, heißt, die Ziele und Pläne für einen anderen ganz und gar zu erledigen. Die Bedürfnisse des anderen komplett zu stillen. Das ist Nächstenliebe. All diese Bereiche für den anderen ein Segen sein. Und warum sollen wir Nächstenliebe praktizieren? Warum? Weil Gott voller Nächstenliebe ist. Er liebt seine Gegenüber. Er hat dich als sein Gegenüber geschaffen. Und er liebt dich. Und er ist bereit, alles in dich hinein zu investieren. Warum? Weil er weiß, es lohnt sich. Es lohnt sich, in dich zu investieren. Und er macht das aber nicht nur, weil es sich lohnt, sondern weil er dich lieb hat. Du bist Gottes Schnuckiputzi. Er liebt dich von Kopf bis zum Fuß. Er war bereit und er war nicht nur bereit, er hat es voll durchgezogen, für dich sogar bis in den Tod zu gehen, alle deine Schuld und alle deine Sünde auf sich zu nehmen, dein Bedürfnis nach Errettung komplett zu stillen. Er war bereit, für dich in den Tod zu gehen, aber er ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden und er lebt und er regiert, er ist unser König und er ist auch heute hier durch seinen Heiligen Geist. Und er ruft dich, es ihm gleich zu machen. Er ist unser großes Vorbild und du kannst es. Warum? Gott traut dir nicht irgendwas zu, was du nicht kannst. Stimmt es? Tut Gott dir irgendwas von dir verlangen, was du nicht kannst? Nein, du kannst es. Und mit ihm zusammen erst recht. Denn sein Geist ist da, damit du Hilfe bekommst. Er ist bereit, dir zu helfen, deinen Nächsten zu lieben. Gott ist hilfsbereit. In Psalm 54, Vers 6, da heißt es, siehe, Gott ist mir ein Helfer. Der Herr ist der, der meine Seele stützt. Siehe, Gott ist mir ein Helfer. Gott ist ein Helfer. Von seinem ganzen Wesen her ist er bereit zu helfen. Er ist ein Helfer. Und er ist derjenige, der meine Seele stützt. Wow, wir können von ihm lernen. Du darfst von Jesus lernen, du darfst von Gott lernen. Sei auch ein Helfer, sei jemand, der andere Leute stützt. Interessant ist, in 1. Korinther 12, Vers 28, da geht es um verschiedene Dienste und Ämter in der Gemeinde, die Gott eingesetzt hat. Und da ist auch eins dabei, was sehr interessant ist. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, so, jetzt, die Technik. Aber hey, gib mal einen Applaus an den Stefan, das macht er richtig gut. Komm. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wunderkräfte, dann Gaben, gesund zu machen und dann zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede. Zu helfen ist auch eine Gabe, die Gott austeilt. Es ist nicht nur eine Berufung für uns alle, es kann auch sein, dass der eine oder andere in unserer Mitte so eine richtige, spezielle Fähigkeit von Gott bekommen hat, ein Helfer zu sein, ein Unterstützer zu sein. Die Bibel ist voller Beispiele von hilfsbereiten Menschen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Also wenn du die Bibel liest, von vorne bis hinten, da gibt es so viele Beispiele von hilfsbereiten Menschen. Und wie Gott hilfsbereit ist, diese ganzen Geschichten widerspiegeln Gott und sein Wesen. Du sollst hier auf der Erde Gottes Stellvertreter sein. Du sagst, Moment mal, das ist doch der Papst in Rom. Der ist doch der Gottes Stellvertreter. Nein, sei du ein Papst, sei du eine Päpstin. Du bist auch eine Stellvertreterin, ein Stellvertreter Gottes hier auf Erden. Du repräsentierst ihn, den König. Du bist gesandt an seiner Stelle mit einer Message zu segnen, zu segnen und zu segnen. Widerspiegle Gott in allem, was du tust. Wir können das auch sein. Du kannst einer sein, der segnet. Ein Segen zu sein ist einfach. Es ist wirklich einfach. Man muss nämlich nicht immer alles auf einmal machen. Du brauchst dich auch nicht jetzt so, oh, jetzt muss ich ein Segen sein. Oh, ich muss jetzt aufpassen, wie kann ich jetzt ein Segen sein? Und du kannst so richtig verkrampfen da drin. Es kann so ein richtiger Krampf werden. Hey, entspann. Es ist ganz einfach, ein Segen zu sein. Wir haben gelernt, starte mit Gebet. Du kannst Nächstenliebe praktizieren, indem du für andere betest. Einmal die Woche, zweimal die Woche, alle vier Wochen. Aber fang an und fang an zu segnen und für Leute zu beten, ihnen etwas Gutes zu wünschen. Miltenberg und deinem ganzen Landkreis etwas Gutes zu wünschen. Erstmal zuhören, gutes Essen, Nächstenliebe, deine Story, das sind alles einfache Dinge. Du musst nicht alles auf einmal machen, sondern peu à peu. Es gibt natürlich die, die sagen, ey, ich mache alles schon. Ja, jeden Tag wird gebetet, jeden Tag wird zugehört, jeden Tag wird gut gegessen mit anderen zusammen, jeden Tag wird Nächstenliebe praktiziert und jeden Tag, dann mach das so weiter. Aber wenn du noch nicht so weit bist, dann fang an, Schritt für Schritt, mach ein Ding nach dem anderen und entspann. Gott segnet dich dabei. Aber sei auf Zack, wenn sich Gelegenheiten zum Helfen ergeben. Denn warum? Weil Gott lässt solche Gelegenheiten in deinem Leben aufploppen. Boom, plötzlich ist eine gute Gelegenheit da, zu helfen. In Epheser 2, Vers 10, da heißt es, Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Du bist Gottes Gebilde. Du bist von Gott geschaffen, damit du gute Werke tun kannst. Damit du Nächstenliebe ganz krass praktizieren kannst. Aber das sollen Werke sein, die nicht aus dir selbst herauskommen, sondern die Gott vorher vorbereitet hat. Da kommen plötzlich Dinge, Gelegenheiten in dein Leben, wo du eine Hilfe sein kannst, ganz konkret. Sei auf Zack und helf. Ganz praktisch, helfe Menschen aus der Gemeinde. Helfe Menschen, die Jesus noch nicht kennen, um für sie ein Segen zu sein. Du kannst Möbel schleppen, wenn jemand einer umzieht. Du kannst einen Einkauf mit nach Hause tragen oder was auch immer. Sei auf Zack, wenn sich Gelegenheiten ergeben. Sei behilfsbereit. Ganz einfach. Eine andere, diene in deinen Gaben. Nicht in den Dingen, in denen du gar nicht kannst. Wenn du weißt, hey, Auto reparieren liegt mir gar nicht, ich mache da mehr kaputt, dann lass es lieber. Dann musst du ja nicht jemandem das Auto reparieren, wenn du es ihm eher kaputt machst. Aber wenn du irgendwas gut kannst, dann fang an, da drin zu dienen. Das, was du gut kannst, das hat Gott dir geschenkt. Und du darfst auch deine Stärken stärken. Das, was du gut kannst, noch viel besser machen. Und darum beten, Herr, das, was meine Gaben sind, ja, lass mich da drin wachsen und größer werden und stark werden. In Apostelgeschichte 9, Vers 36, da haben wir so eine tolle Story von einer Jüngerin, die hieß Tabitha. Und ich lese euch diese Stelle vor, das ist richtig toll. In Joppa aber war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, die übersetzt heißt Dorkas. Das heißt übrigens Gazelle. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Und als man sie gewaschen hatte, legte man sie in ein Obergemach. Da aber Lydda nahe bei Joppe war, sandten sie Jünger, als sie es gehört hatten, dass Petrus dort sei, zwei Männer zu ihm und baten, zögere nicht zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er angekommen war, führte sie ihn in das Obergemach. Und alle Witwen traten weinend zu ihm und zeigten ihm die Unter- und Oberkleider, die Dorkas gemacht hatte, während sie bei ihnen war. Petrus aber trieb alle hinaus, kniete nieder und betete und er wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Sie aber schlug ihre Augen auf und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Eine Wundergeschichte. Aber wir erleben hier drin zwei coole Dinge, die das ganz toll demonstrieren. Einmal ist hier Tabitha, die reich war an guten Werken und Almosen. Sie war reich, also sie hat das nicht nur ab und zu mal gemacht, sondern sie hat reichlich gesegnet. Sie hat geholfen, wo es nur ging, in guten Werken und Almosen. Und scheinbar war sie eine gute Schneiderin, denn sie hat ganz viele Unter- und Oberkleider gemacht und Leute damit gesegnet. Ihre Stärke war es zu nähen. Und sie konnte mit dieser einfachen Gabe ein riesengroßer Segen sein. Das war ihre Stärke. So einfach. Das, was Gott dir geschenkt hat. Vielleicht sind es kleine Dinge, aber mit diesen kleinen Dingen kannst du ein großer Segen sein. Setz sie ein im Reich Gottes, deine Gaben. Dann sehen wir das Zweite. Als Petrus es hörte, dass sie gestorben ist, die Gelegenheit, gute Werke, die Gott vorbereitet hat, zögere nicht, er stand gleich auf und ging los und hat für Tabitha gebetet und Gott hat dieses Wunder gewirkt, dass sie von den Toten wieder zurückkam. Explosion, wenn Auftrag, Liebe und Leidenschaft zusammenfallen. Dein Dienst, dein Segen, deine Nächstenliebe explodiert so richtig und es gibt einen großen Segen, wenn Auftrag, Liebe und deine Leidenschaft zusammenfallen. Ja, da gibt es so Kreise, die habe ich mitgebracht. Du kannst es. Es gibt Dinge, die du richtig, richtig gut kannst. Und andere, die brauchen das, was du kannst. Und dieser Überschnitt beauftragt dich. Wenn du etwas gut kannst und andere es auch wirklich brauchen, dann ist da ein Auftrag von Gott über deinem Leben, anderen da drin zu helfen. Noch besser ist, du liebst es auch noch. Ja, das ist der nächste Punkt. Du liebst es. Und da, wenn du etwas gut kannst und wenn du es liebst, dann entsteht da Leidenschaft. Das ist da diese Schnittmenge in unserer Grafik da oben. Leidenschaft. Und jetzt kommt auch noch dieses andere brauchen es dazu, da haben wir alles drei beieinander. Leidenschaft, Auftrag und Liebe. Und deine Berufung ist genau in der Mitte. Das ist deine Berufung. Da, wo deine leidenschaftlich, da, wo dein Auftrag ist, da, wo du Liebe praktizierst, da ist deine Berufung. Nicht in Dingen, die du gar nicht kannst, sondern in Dingen, die du richtig gut findest, die du richtig toll kannst. Da drin kannst du ein Riesensegen sein und es explodiert in deinem Leben, wenn diese drei Dinge zusammenkommen. Stülpe deswegen auch nicht über andere irgendetwas drüber. Du musst doch deinen Nächsten lieben, jetzt helf und mach dies und mach jenes und vielleicht kann die Person das gar nicht. Sondern schau, was können denn die richtig gut und ermutige sie, da drin richtig stark und richtig groß zu werden. Denn da liegt Potenzial in deinem Leben. Vielleicht sitzt du da und denkst, in meinem Leben ist überhaupt nichts los. Ich kann Gott gar nicht gefallen. Ich kann gar kein richtiger Segen sein für meinen Nächsten. Stimmt nicht. Es gibt Dinge, die nur du kannst. Es gibt Dinge, die nur du in dieser Art und Weise siehst und beobachtest. Es gibt Dinge, die dich einzigartig machen. Und es gibt Dinge, die du richtig gut kannst. Und es gibt Dinge, die du liebst. Und diese Dinge brauchen die anderen. Da ist deine Berufung. Fang an, diese Dinge einzusetzen. Ist es gut? Ja. Kommen wir zum nächsten Punkt. Zum letzten, zum E. Ja, das E ist wichtig. Erzähle deine Geschichte. Der letzte Buchstabe im Segne. Es gibt viele Schwätzer, auch unter uns Christen, die gerne damit anfangen. Ja, deswegen ist es bei uns der letzte Buchstabe, erzähle deine Geschichte. Weil manche kommen, die erzählen dir irgendwie was, knallen dir vielleicht noch die Bibel auf den Kopf in dein Leben und wollen, dass du dich da gleich irgendwie, die Leute sich alle irgendwie bekehren und umbiegen oder sonst irgendwas und fangen an, ihre Storys zu erzählen. Du kannst deine Geschichte erzählen, indem du dienst, ein Segen bist. Und du kannst deine Geschichte erzählen und jemanden richtig vor den Latz knallen. So erzähl es in einer Art und Weise, wenn du etwas erlebt hast mit Gott, erzähl es in einer Art und Weise, die für deinen Nächsten zum Segen wird. Die für deinen Nächsten zum Segen wird. Denn deine Story, das, was du mit Jesus erlebt hast, übrigens nicht die Story eines anderen. Es gibt auch die, die rumrennen und immer Stories von jemand anderem. Der und der hat das erlebt, der hat das erlebt und da gab es mal einen, der hat das erlebt. Ist auch mal schön zu hören. Aber erzähle deine Geschichte, das ganz Konkrete, was du mit Jesus erlebt hast, nicht vor 20 Jahren, sondern in der letzten Woche. Was hast du mit Jesus erlebt? Fang an, diese Dinge auch weiter zu sagen. In Offenbarung 19, Vers 10, da heißt es, bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Oder andere Übersetzung, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Denn wenn du eine Geschichte, ein Erlebnis, das du hattest mit Jesus, vielleicht etwas, was du beim Segnen erlebt hast. Ich habe für jemanden gebetet und das Gebet ist erhört worden. Ich habe jemanden zugehört und es war ihm ein richtig großer Segen. Ich war mit Leuten essen und das war einfach klasse, was du da erlebt hast. Das sind diese Dinge, die du auch erzählen kannst als Zeugnis. Dieses Wort Zeugnis finde ich doof, weil jeder denkt dann immer gleich an Schulnoten. Ne? Was jetzt erzählt einer sein Zeugnis, welche Noten hat er denn jetzt geschrieben. Wir können das auch in Worten sagen, die man heute einfach besser versteht. Ein Erlebnisbericht. Das, was ich mit Jesus erlebt habe. Denn auch mit unserer Sprache können wir ein Segen sein. Wir wollen ja ein Segen sein, wir wollen verstanden werden. Also müssen wir auch manchmal darauf achten, wie wir sprechen. Wenn wir so ein kanaanitisch, lutherdeutsch auf den Tag legen, dann denken die Leute, was ist denn mit dem? Ist der irgendwo im Mittelalter hängen geblieben? So, lass uns auch mit unserer Sprache ein Segen sein. Denn das, was du erzählst, ist wie ein Multiplikator. Es ist etwas Prophetisches. Es hat eine prophetische Kraft. Dein Erlebnis hat eine prophetische Kraft, Glauben beim anderen hervorzurufen, dass er auch diese Dinge erlebt. Wo anfangen Menschen in dieser Weise, erfüllt von dem Heiligen Geist, ihre Story weiterzuerzählen, macht es den anderen Mut. Und oft kommen plötzlich die ähnlichen Erlebnisse in dem Leben von den anderen hervor. Es ist wie eine Multiplikation. Wir kennen diese Stelle in Johannes 4, 28 bis 29 und 39 bis 42, wo die Frau, die am Jakobsbrunnen ist und eine tiefe Begegnung mit Jesus hatte, ein enormes Erlebnis. Und da heißt es, die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus? Sie fing an, gleich davon zu erzählen, was sie erlebt hat. Sie hatte eine Begegnung, die hat ihr Leben radikal verändert. Und alle sollten das hören. Sie ging in die Stadt und hat es erzählt. Und was ist passiert? Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihm zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen, und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Ihr Zeugnis hat etwas ausgelöst, dass andere ein ähnliches Erlebnis mit Gott hatten, mit Jesus hatten. Ihr Zeugnis hat etwas ausgelöst, dass es sich vermehrt hat, und nicht nur wegen ihrem Zeugnis, sondern wegen Gott selbst und der Begegnung, die die anderen dann dadurch hatten. Wahnsinn. Deine Story hat eine prophetische Kraft. Am besten du erzählst deinen Erlebnisbericht. Du kannst natürlich auch erzählen, wie du zum Glauben gekommen bist. Ja, aber mach es ganz konkret. Und du setzt dadurch Glauben frei. Andere erleben das Ähnliche und so multipliziert sich dein Erlebnis. Wenn du deine Story erzählst, dann musst du aber auch dran sein, ne? Und relevant. Du kannst viele Storys erzählen, die einfach gar nicht in die Situation reinpassen. Wenn du anfängst, dann deine Storys auszupacken und erzählst immer und immer dasselbe, oder du fängst an, irgendwas reinzureden, hey, dann passt es nicht. Das ist dann eher, was will mir der jetzt sagen? Oder es wird vielleicht sogar unangenehm für dein Gegenüber. Sondern wenn du ein Zeugnis erzählst, wenn du ein Erlebnis mit Jesus erlebst, dann lass es relevant sein, wirklich dazu passen in die Situation. Und da kann man lernen, auch feinfühlig zu werden. Folge auch der Führung des Heiligen Geistes, wann du was erzählen kannst und mit wem du was erzählst. Ist es weise, es weiter zu sagen? Passt es in die Situation? Es geht auch nicht darum, Ratschläge zu geben. So ein Ratschlag ist manchmal ein schöner Schlag, ne? Kommt, hat einer ein Problem, kommen 1000 Ratschläge. Alle kommen und sagen, du musst es so machen, du musst noch so beten, du musst mehr beten, du musst mehr Lobpreis machen, du musst es so und so regeln. Und hast du das schon gemacht? Oder du bist gar kein richtiger Christ, wenn du so und so nicht machst. Und dann macht man Vorwürfe der Person. Ratschläge sind manchmal richtig Schläge. Und du darfst auch nicht verallgemeinern. Deine Erlebnisse und deine Herausforderungen müssen nicht die Lösung für dein Gegenüber sein. Vielleicht steht er ganz woanders, vielleicht hat er nicht das Problem, wie du in deiner Situation hattest. Ein Alkoholiker, der hat Probleme mit Alkohol, aber ein anderer macht es nicht. Und wenn dann der Alkoholiker, du darfst jetzt keinen Alkohol mehr trinken, und weil sonst, ja, dann wird er irgendwie komisch. Man überträgt dann von sich, von seiner Meinung, von seinem Problem auf das Gegenüber. Macht es nicht. Darum geht es nicht. Es geht nicht, Ratschläge zu geben aufgrund deiner komischen oder tollen Erlebnisse, sondern es geht darüber, ein Segen zu sein, dem anderen eine echte Hilfe zu sein. Die Hilfe, die du erfahren hast, muss nicht die Lösung für dein Gegenüber sein. Wenn du weitererzählst, dann ehre Jesus damit. Erzähle in einer Weise, dass sie Jesus verherrlicht und nicht dich selbst. So schnell, dass man sich, hey, ich war richtig cool. Mein Gebet hat es bewirkt. Mein Gebet. Ich habe für ihn gebetet und er ist umgefallen. Boah. Vielleicht hattest du bloß Mundgeruch. Ja? So. Es geht nicht darum, dass du im Mittelpunkt stehst, sondern erzähle in einer Art und Weise, dass Jesus verherrlicht wird. Und wenn du erzählst, ehre und respektiere auch den Menschen. Es geht nicht darum, den da irgendwie über zu vorteilen. Erzähle, auch wenn du es anderen weitererzählst, als ob die Person selbst anwesend wäre. Als ob die Person, über vielleicht die zu deinem Zeugnis passt oder in deiner Story mit vorkommt, erzähle es so, als wenn die Person mit im Raum wäre. Wie wird es ihr gehen? Vermeide es, anderen in ein schlechtes Licht zu stellen. Das Hören seiner eigenen Geschichte sollte bei dem auslösen, dass man sich respektiert, geehrt und dass man sich dankbar fühlt. Sei auch in der Art und Weise, wie du etwas erzählst, ein Segen. Wenn du Namen erwähnst von Personen, denen du vielleicht gedient hast, auf der Straße hast du für jemanden gebetet und der ist gesund worden, wow, das ist doch toll, das darf man weitererzählen, aber sag nicht der Name, es war der und der, oder ich habe für einen Bürgermeister gebetet, ne, und was der alles, wenn du das so erzählst, dann ist es manchmal für eine Person, vielleicht wenn sie sogar ein öffentliches Amt hat, ziemlich komisch. Sondern erzähl in einer respektierenden Art und Weise über anderen. Diene ihm. erwähne nicht unbedingt den Namen eines Unternehmens oder Firma. In meiner Firma, die so und so heißt, ne, die Karl-Heinz Otto GmbH, und dort ist es immer so schrecklich und oh, die Atmosphäre da ist so schlimm und dann habe ich da Lobpreis gemacht. Merkt ihr, man fängt an, schlecht über den Arbeitsplatz zu reden. Fang an, positiv zu reden. Hey, Gott wirkt sogar auf meinem Arbeitsplatz. Ich habe gemerkt, dass Gott rein, du kannst in einer Art und Weise reden, dass es auch deine Firma oder die Firma, der Ort, der Platz, an dem das passiert, das Ministerium, in dem das geschieht, geehrt wird. Erwähne nicht die Namen oder die Titel von einer Person, und deren Aufgabe könnte sich negativ, es könnte sich negativ auswirken. Ehre den Ort ohne Annahme über den Ort oder seine Menschen. Wie geht es? In Miltenberg, da sind sie alle stolz. Ja, stimmt das? Hoffe nicht. Oder in Miltenberg, das ist ein dunkler Ort, das heißt ja Schwarzviertel. Ja, so ein dunkler Ort, das sind alle unglückliche Leute, die sind alle depressiv, alle geizig wie die Schotten oder sonst was. Ja, du kannst anfangen, schlecht zu reden und dann, ja, und Jesus will doch, nein, du kannst gut reden. Wenn du in einem Fastfood-Lokal deiner Wahl warst und sagst, dass da gibt es eh nur ekliges, ungesundes Essen, dann fängst du an, schlecht darüber zu sprechen. Sag, hey, wir waren in einem Lokal und haben dort Jesus erlebt. Du kannst es erwähnen, aber pass auf, wie du es machst. Achte darauf, dass was du weitererzählst, dass es auch wahr ist, dass du es nicht aus dem Himmel dir raussaugst oder irgendwie erfindest, sondern dass es auch verifizierbar und genau und konkret ist, nicht irgendwas, was man nicht nachprüfen kann. Sage, was du wirklich weißt, genau und aktuell nachprüfbar. Halleluja, ich habe einen Parkplatz gefunden, weil ich gebetet habe. Schön, ich glaube dir das, das passiert mir jeden Tag. Ja? Aber ist es nachprüfbar? Hast du es wirklich deswegen gefunden? Oder könnte es sein, dass da zufällig sowieso ein Parkplatz frei war und dass alle anderen den auch gefunden hätten, wenn sie gerade in dem Moment an der Stelle vorbeigefahren wären? Weißt du nicht. Ist es nachprüfbar? Ist es so konkret? Ist ein bisschen unkonkret, kommt eigenartig rüber. Erzähle Dinge, die konkret sind, die nachprüfbar sind. Du kannst beten, wenn du hast vielleicht für jemand gebetet und sie ist gesund geworden, und du kannst sagen, nach Erhalt von dem Gebet konnte eine Frau ihren Finger wieder frei bewegen. Ja. Sie kann nicht überprüfen, ob vielleicht ihre Arthritis vollständig geheilt wurde, aber du kannst sagen, ihre Mobilität wurde wiederhergestellt oder sie konnte jetzt in dem Moment schmerzfrei sein. Erzähl es ganz konkret und genau, nicht, oh, die ist geheilt, ja. Sage, was du weißt, präzise und aktuell nachprüfbar. Wie war es vorher, wenn du was erzählst? Wie war es vorher? Ganz einfach. Es war schrecklich, ich hatte Angst. Was hat Jesus getan? Er ist mir begegnet, hat mir meine Angst weggenommen. Was und wie ist es jetzt? Jetzt bin ich frei, ich kann angstfrei durch mein Leben gehen. Das sind einfache Dinge. So kann man jede Story aufbauen. Kurz und knackig. Ist es gut? Das ist super, oder? Eigentlich ist es so einfach, ein Segen zu sein. Aber es fängt mit deiner und mit meiner Entscheidung an. Will ich ein Segen sein? Und wenn du sagst, ja, ich will ein Segen sein, lerne mir das ganz praktisch umzusetzen in meinem Leben. Ich glaube, Gott wird es segnen. Deine Entscheidung ist wie ein Segel, das du aufspannst und sagst, hier ist jetzt mein Segel gespannt. Und dann kommt der Wind des Heiligen Geistes und er bläst in das Segel hinein und das Schiff wird losfahren. Umso größer dein Segel und deine Bereitschaft ist, umso schneller und umso mehr Fahrt wird dein Schiff aufnehmen können.